Es ist der 30. September 1960. In Lagos in Nigeria hat der Tag regnerisch begonnen. Trotzdem haben sich wohl rund 40.000 Menschen auf dem großen Rennbahngelände der Stadt versammelt. Denn hier finden die Feierlichkeiten und die Zeremonie zur Unabhängigkeit Nigerias statt. Es gibt Musik, Paraden und Prinzessin Alexandra of Kent ist als Repräsentantin von Königin Elisabeth II. Angereist. Auf der geschmückten Bühne übergibt sie dem ersten Premierminister Nigerias, Abubakar Tafawa Balewa, die Insignien der Unabhängigkeit. Um Mitternacht ist es dann soweit. Zum ersten Mal wird die Nationalflagge Nigerias gehisst. Sie ist auch ein Symbol der Hoffnung für die Einheit vielfältiger Ethnien, Regionen und Religionen unter dem Dach des souveränen Staates Nigeria. Diese Hoffnung, das wissen wir heute, wird sich so nicht erfüllen. Nigeria ist gespalten zwischen Arm und Reich, ChristInnen und MuslimInnen und mindestens 250 unterschiedlichen Ethnien. Wie entsteht in einem solchen Vielklang eine nationale Identität? Wie entsteht Identität überhaupt? Wie prägen Geschichte, Religion und ethnische Zugehörigkeit dieses Ringen um Identität in Nigeria? Und was hat all das mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Dogara Manomi, theologisch-pädagogischer Mitarbeiter im Evangelischen Bildungszentrum Bad Bederkesa. In seiner postdoktoralen Forschung hat er sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt.
Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stünkel. Hallo Dogara Manomi. Danke, dass du dir heute Zeit für Mission nimmst.
Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute ja etwas über Identität und Identitätsbildung sprechen. Und da muss ich dich natürlich direkt fragen, wie würdest du denn selbst deine Identität beschreiben?
Ja, ich kann meine eigene Identität so beschreiben als ein Haus mit vielen Zimmern. Also ich bin gleichzeitig ein Christ. Ich verstehe mich selbst als ein Christ, aber auch gleichzeitig als Nigerianer. Aus Saar, Volksgruppe oder ethnischer Gruppe. Und bin ich auch gleichzeitig ein Vater und auch ein Ehemann zu meiner Frau und auch Pastor in der Gemeinde. Aber was ist mir am wichtigsten aus dieser Identität ist meine christliche Identität. Also ich verstehe mich am wichtigsten als ein Christ, aber auch gleichzeitig Nigerianer aus Saar ethnischer Gruppe. Und auch ein Vater, ein Ehemann, ein Pastor. Das sind meine Identitäten.
Was ist denn Identität eigentlich und wie entsteht sie?
Ich verstehe Identität als das Selbstverständnis eines Menschen. Also wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Und wie sehen die anderen mich? Das ist Identität. Also wie eine Person sich selbst versteht und beschreibt, das ist seine Identität. Mhm. Also Selbstannahme, Bewusstsein, wer ich bin, wie ich mich selbst verstehe. Das ist im Grunde genommen Identität, meiner Meinung nach.
Mhm. Spielt dann auch ein reflektierender Aspekt da eine Rolle, wie andere mich auch wahrnehmen? Also wenn ich mich selber, weil es ist ja nicht nur ein Innen, es ist ja auch immer ein Außen. Spielt das auch eine Rolle?
Ja, das spielt auch eine Rolle, wie ich mich verstehe. Es geht nicht nur um wirklich meine eigenen Überzeugungen, sondern auch, wie die anderen mich ständig beschrieben haben, spielt dann eine Rolle in, wie ich mich selbst verstehe. Zum Beispiel, bevor ich nach Deutschland kam, habe ich nie damit gerechnet, dass ich ein Migrant bin oder ein Ausländer. Das gehörte nicht zu meiner Identität. Mhm. Aber in Deutschland, aber in anderen Ländern, wohin ich reise oder gelebt habe, kommt oft den Begriff Ausländer, Migrant oder so. Und langsam verstehe ich mich auch als Ausländer, als eine meiner Identitäten. Also wie die anderen mich beschreiben, spielt eine Rolle. Und das könnte positiv oder negativ sein. Wenn die anderen sagen, ich bin klug und ich höre das oft und oft und oft, dann denke ich, ich bin ein kluger Mensch. Wenn die anderen sagen, ich bin dumm, ich bin nicht klug, ich bin so, dann spielt das langsam eine Rolle. Also wie die anderen mich versteht, ihre Rückmeldungen, das spielt eine Rolle in mein Selbstverständnis.
Das heißt, was du beschreibst, ist ja auch ein Vorgang, dass vielleicht negative Glaubenssätze internalisiert werden.
Ja, genau.
Das heißt, es gibt immer auch verschiedene Faktoren, die bei der Identitätsbildung allgemein eine Rolle spielen können. Was sind denn das so für Faktoren?
Also da sind viele, aber gerade kann ich spontan von Sprache, Religion, Herkunft, diese verschiedenen Faktoren spielen eine große Rolle, zum Beispiel Sprache. Welche Sprache spreche ich? Führt zu meiner Identität. Es spielt eine große Rolle, weil es mir mit einer bestimmten Gruppe, den anderen, mit denen wir uns verstehen, das automatisch dann wird zu einer Zugehörigkeit. Es geht nicht nur um Sprache, sondern Identität, weil wir uns gegenseitig verstehen und die anderen uns nicht verstehen. Gleichzeitig auch Religion. Wir haben Rituale, wir haben Aussprachen, wir haben sprüchliche Aussagen, die zu einer bestimmten Religion gehören. Und wenn ich in dieser Religion gehöre, dann spielt diese Religion eine Rolle in, wie ich mich verstehe als meine Identität. Also solche Faktoren, Sprache, Herkunft, Religion und so weiter spielen Rolle.
Jetzt hast du geforscht, insbesondere zu Nigeria.
Ja.
Und was würdest du denn sagen? Was ist denn bei diesen Faktoren, die Identitäten bilden, besonders für Nigeria?
In meiner Postdoc-Forschung, die von Alexander von Humboldt Stiftung gefordert wird, habe ich über Identitäten im Nordnigeria geforscht. Und zwar um vier verschiedene Identitäten. Also religiöse Identitäten, ethnische Identitäten, regionale Identitäten und nationale Identitäten. Ich habe versucht zu verstehen, in welcher Hierarchie stehen diese verschiedenen Identitäten für die Menschen. Und ich habe 500 Leute gefragt, unter ihnen die Hälfte sind Muslime, die Hälfte sind Christen. Es gibt auch Frauen, Männer, junge Leute, Erwachsene, die im Dorf oder in großen Städten wohnen, alles geforscht. Und es wurde mir deutlich in der Forschung, dass die religiösen Identitäten sind für die Nordnigerianer am wichtigsten. Also mit 91% haben sie ja zugesagt oder bestimmt, dass ihre religiöse Identität ist am wichtigsten in der Hierarchie. Und dann kommt ganz nah die ethnische Identität. Zum Beispiel Hausa, Fulani, Zar, Tief, Berom, solche ethnische Gruppen im Nordnigeria.
Okay, schauen wir uns die ethnische Vielfalt Nigerias kurz genauer an. Hintergrundcheck. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und gleichzeitig eines der vielfältigsten. Es gibt über 500 Sprachen und 250 ethnische Gruppen. Die drei größten sind die Hausa im Norden, die Yoruba im Südwesten und die Igbo im Südosten. Jede dieser Gruppen hat ihre eigene Sprache, Kultur und Geschichte. Neben diesen drei leben viele weitere kleinere Ethnien in den unterschiedlichen Regionen des Landes. Im Norden etwa die Zar, im sogenannten Mittelbelt beispielsweise die Anaguta und im Süden des Landes zum Beispiel die Tief. Diese Vielfalt ist eine große kulturelle Stärke, führt aber auch immer wieder zu Spannungen, etwa bei Wahlen, Ressourcenverteilung oder religiösen Fragen. Einen Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Und wenn wir von Sprachen sprechen, sprechen wir auch von ethnischer Identität. Die ethnischen Identitäten sind ganz eng mit der Sprache verbindet.
Nigeria hat eine große Vielfalt an ethnischen Gruppen.
500 laut Ethnolog. Ethnolog ist das größte Datenbank für Sprachen aller Welt und es ist ganz hoch in der Wissenschaft. Es sagt, es gibt gerade 525 lebendige indigene Sprachen in Nigeria, die nicht Dialekten sind, sondern einzelne Sprachen, die noch gesprochen wurden in Nigeria. Also mehr als 500 kann man einfach sagen.
Das ist tatsächlich sehr beeindruckend und eben auch ein großer Unterschied von dem Umfeld, in dem wir beide jetzt reden, das ja, ja momentan ein deutsches ist. Ja. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich mir zum Beispiel Bilder anschaue von nigerianischen Menschen unterschiedlicher Ethnien, erscheint es so, als würde die Kleidung eine sehr große Rolle spielen. Mhm. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Trägt das auch zu einer Identitätsstiftung bei oder trägt das die Identität nach außen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also in Nigeria ist Kleidung weit mehr als nur Bekleidung. Kleidung trägt auch Ausdruck von Identität, von Status oder sozialer Rolle. Also Kleidung zeigt Respekt oder Respektlosigkeit. Wie man sich trägt, geht nicht nur um einfach Bekleidung. Es zeigt bestimmte Herkunft, weil verschiedene ethnische Gruppen haben bestimmte Farben oder bestimmte Stoffe oder Bekleidung, die sich als ihre Identität genommen haben. Und wenn ich eine Person mit so einer Bekleidung, eine Kleidung sehe, dann weiß ich sofort, er kommt aus dieser ethnischen Gruppe. Mhm. Und also das, die Kleidung spielt ganz deutlich eine Rolle. Aber auch nicht nur, dass es zeigt, woher ich komme, es zeigt auch, ob ich Respekt gegenüber den anderen habe oder nicht. Auch zum Beispiel in der Kirche. Wenn ich zum Gottesdienst komme und ich trage vielleicht ein T-Shirt und eine kurze Hose zum Beispiel, das wird als respektlos gegenüber Gott und gegenüber den anderen im Gottesdienst gesehen. Deswegen ist Kleidung nicht nur, was ich mich wohlfühle, in dieser Kleidung, es geht auch, wie die anderen mich ansehen. Ist das respektvoll? Und wenn ich zum Beispiel einen König besuche, es ist erwartet, dass ich mit Agbada, dieser große traditionelle Kleidung im Nordnigeria.
Das Agbada ist ein traditionelles Gewand aus Westafrika. Es besteht aus drei Teilen. Einer weiten, oft bestickten Überrobe, einem Untergewand, so ähnlich wie ein Hemd geschnitten, und einer Hose. Ursprünglich stammt diese Kleidung aus den Traditionen der Yoruba und Hausa. Sie hat sich aber längst über ethnische und religiöse Grenzen hinweg verbreitet. Das Agbada wird vor allem von männlich gelesenen Personen zu festlichen und religiösen Anlässen getragen, bei Hochzeiten, Feiern oder eben, wenn man einen König besucht. Je nach Stoff, Farbe und Verzierung kann es schlicht oder sehr prunkvoll wirken. Einen Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Jemand mit einer Kappe, eine Art von Hut oder Mütze trägt, das zeigt Respekt. Wenn ich mit Jeans und Sneakers und T-Shirt einen König besuche, das wird als respektlos gesehen. Deswegen ist Kleidung wichtig, nicht nur für Identität. Ja, es zeigt, woher ich komme, aber es zeigt auch meinen Status und es zeigt auch, dass ich die anderen respektiere.
Jetzt muss ich natürlich direkt nachfragen, weil du sagst, wenn man einen König besucht, das kommt jetzt bei uns jetzt in Deutschland ja nicht so häufig vor, dass man dazu die Gelegenheit hat. Aber ja. Warum ist das in Nigeria oder Nordnigeria ein Thema?
Alle diese kleinen ethnischen Gruppen haben ihre Könige aus verschiedenen Stufen. Wir haben, was wir als First Class, also das ist die höchste König in der kleinen Volksgruppe, und Second Class und Third Class Königen oder Chiefs. Sagt man manchmal Chiefs. Sie helfen, die Kultur der ethnischen Gruppen zu bewahren. Also sie sind verantwortlich, die Kultur zu bewahren, die Sprache zu fordern, die Leute glauben. In der afrikanischen traditionellen Religion, diese Königen haben eine Rolle, dass sie uns mit Gott verbinden und sie vertreten, sozusagen. Gott und die ganze Kultur der ethnischen Gruppe. Deswegen ist es wichtig, dass wir für uns Königin haben. Und wenn wir sie haben, dann geben wir viel Respekt, weil sie sind wirklich die Vertreter unserer Identität.
Das, was du eben gerade beschrieben hast, klingt ja so ein bisschen so, als würde sich dieser Schwerpunkt der Identität oder die Hierarchie, in der die Identitäten diese oder die unterschiedlichen Versatzstücke von Identitäten, die wir in uns tragen, sich anders hierarchisieren. Also wenn du sagst, dieser Respekt für den Chief oder das Oberhaupt der ethnischen Gruppe, weil von der Tradition her steht er in Verbindung oder ist er das Bindeglied zur göttlichen Macht, dann steht das ja eigentlich im Widerspruch zu dem, was ChristInnen oder auch MuslimInnen glauben. Und trotzdem gewinnt das dann die Überhand. Oder wie ist das?
Ja, manchmal gibt es eine Art von Konflikten zwischen diesen Traditionen, diesen Kulturen mit unseren religiösen Identitäten. Sind die Pastoren zum Beispiel mehr wertig als die Königin? Die Pastoren sind auch als Vertreterin oder Vertreterinnen von Gott gesehen. Manchmal ist es schwierig, aber viele Kirchen haben einen Weg gefunden. Viele dieser Chiefs oder Königen, wenn sie Christen sind, kommen auch in die Kirche, sie kommen zum Gottesdienst. Und wenn sie Muslime sind, dann gehen sie auch in die Moschee. Also, dann haben wir einen Weg gefunden, dass sie in der Kirche auch geehrt werden. Sie werden respektiert als Königin. Und sie haben ihre Rolle und die Pastoren haben ihre Rolle, aber sie versuchen auch zusammenzuarbeiten, um Orientierung zu geben und Frieden zu fordern innerhalb des Landes. Es ist manchmal schwierig, kann ich bestätigen, aber insgesamt ist es bisher gut gelaufen, dass wir finden einen Weg, jeder zu respektieren, seine Rolle klar zu machen und trotzdem zusammenzuarbeiten.
Der Kulturtheoretiker Homika Bhabha spricht ja vom Third Space, also einem Zwischenraum, in dem Identitäten neu ausgehandelt werden. Wo siehst du denn in Nigeria Beispiele für solche hybriden Identitäten? Wenn du mehr zu Homika Bhabha und seiner Theorie zum Third Space erfahren möchtest, lies den Blogbeitrag Wer sind wir? Und wenn ja, wie viele? Auf mission.de oder die weiteren Infos. Beides verlinke ich in den Shownotes.
Ja, die Frage von Third Space in Nigeria kann ich zum Beispiel in der Sprache sehen. Wir sind von kolonialer Missionsgeschichte geprägt. Deswegen haben wir Englisch als unsere nationale Amtssprache, offizielle Sprache, kann man sagen. Aber wir haben auch unsere Muttersprachen von all diesen mehr als 500 Volksgruppen mit ihren eigenen Sprachen. Und dann wir haben auch regionale Sprache. Ich sage immer, und die Deutschen oft wundern sich, dass wir viele Sprachen ganz einfach sprechen. Wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel jetzt telefoniere, in diesem Telefon ungefähr eine Minute sprechen wir drei oder mehr Sprachen gleichzeitig. Also ich spreche meine Muttersprache und irgendwie dazwischen spreche ich unsere regionale Sprache. Und dann kommt auch Englisch und dann kommt auch Pidgin Englisch, also Standard Englisch, was man in der Schule lernt, und auch Pidgin Englisch, also die Umgangssprache. Also in der Sprache haben wir diese hybriden Identität, indem wir Englisch sprechen und gleichzeitig unsere Muttersprache und gleichzeitig unsere regionale Sprache. Also wir denken in all diese Sprachen. Manchmal sind wir mehr westlich, also Englisch, manchmal mehr afrikanisch mit dieser Sprache. In diesem Sinne sind wir dann in einer hybriden Identität durch die Sprache. Aber ein Beispiel auch kann in der Kirche zum Beispiel sein. Also aus der Missionsgeschichte haben wir Gesangbücher, das wir von der Missionare bekommen haben, seit mehr als 100 Jahren. Und wir singen noch diese Lieder. Und diese Lieder höre ich manchmal auch in deutschen Gemeinden im Gottesdienst. Die Übersetzung haben wir dort und wir hören die deutsche Version hier. Das ist zu sagen, dass unsere Gottesdienste sind sehr viel von Missionsgeschichte von Europa geprägt. Und wenn wir diese Lieder singen, wir spielen auch Klavier. Manchmal genau wie es in Deutschland gespielt wird, aber wir singen auch unsere afrikanischen Lieder. Wir spielen auch afrikanische Instrumente im Gottesdienst gleichzeitig. In einem Gottesdienst singen wir Lieder ganz kognitiv. Man tanzt nicht, man singt nur, was man in Deutschland sieht. Aber gleichzeitig im Gottesdienst wird Instrumente gespielt und wir tanzen sehr viel und wir singen afrikanische Lieder. In diesem Sinne sind wir in einem hybriden Identität, Tatspace, westlich geprägt, afrikanisch und auch christlich dazwischen. Mhm. Also diese sind Beispiele, das ich gerade erinnern kann.
Jetzt hast du gerade das Stichwort Missionsgeschichte schon gesagt.
Ja.
Welche Rolle spielen denn Kolonialgeschichte und Missionserfahrungen vielleicht bis heute für Identitätsbildung in Nigeria?
Es spielt noch große Rolle in vielen Aspekten. Zum Beispiel aus kolonialer Geschichte haben wir gelernt zu denken, dass alles, was westlich ist, gut ist, perfekt ist. Und was von uns auskommt, also was afrikanisch ist, es ist schlecht, es ist nicht so gut. Deswegen brauchen wir von den Westlichen, von den Kolonialherren, müssen wir geschult werden, müssen wir lernen, wie wir leben können. Also das hat uns sehr viel geprägt, dass viele Leute denken jetzt, alles, was aus Europa kommt, ist besser als unser. Das ist eine der Erbe der kolonialen Geschichte, denke ich. Und das heißt, wenn Ideen aus Europa kommen für Politik, für Bildung und für Zusammenleben, viele denken, das ist am besten. Westliche Instrumente, westliche Denkweisen sind so positiv gesehen wegen Kolonialismus. Und viele junge Leute zum Beispiel werden, dass ihre Hauptfarbe weiß wird, weil sie glauben, das ist mit Respekt verbindet, weil die kolonialen Herren Respekt bekommen haben, weil sie weiß sind. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube schon.
Diese Geschichte ist bis hier geblieben. Deswegen viele Leute, junge Leute, benutzen verschiedene Creme, wie heißt Creme?
Also Bleichcreme wahrscheinlich, ne? Um die Haut zu bleichen.
Ja, die Haut zu bleichen, um mehr weiß und weiß auszusehen. Und das ist verbindet mit Schönheit, mit Respekt und so. Das ist eine der kolonialen Geschichten, ich denke. Und das bleibt bis heute. Das ist nur ein Beispiel aus vielen anderen Beispielen.
Das erinnert mich so ein bisschen an den Anfang, als wir das ja schon gesagt haben, dass das sehr wohl passieren kann, was du auch gesagt hast, wenn man immer wieder hört, du bist minderwertig, du bist nicht klug.
Ja.
Dass man das irgendwann internalisiert und dass das so nachhaltige Folgen hat, dass das bis heute so ist, dass die eigene Hautfarbe, ich sage es jetzt afrikanisches Erbe, sage ich jetzt mal, das nigerianische Erbe ist es natürlich, dass das minderwertiger ist.
Ja, genau.
Und das Erschütternde ist, dass das bis heute fortlebt und dass eine koloniale Kontinuität ist, die bis heute wirkt.
Ja, dass wir primitiv sind und die Westlichen sind mehr entwickelt, also sie sind entwickelnde Länder und wir sind nicht entwickelt. Diese ganze Idee spielt eine große Rolle. Und ja, Missionsgeschichte hat positive und auch negative Wirkung, kann ich sagen. Positive, ja, es gibt viele Bildung, Krankenhäuser haben sie gebaut und viele, viele Gutes getan. Und dafür sind viele Leute in Nigeria, ich auch, sehr dankbar bis heute. Aber es gibt auch was noch bleibt, ein bisschen negativ. Es gibt viele, aber ich gebe nur ein Beispiel. Die Missionsgeschichte hat bestimmte ethnische Gruppen und Sprachen Priorität gegeben als die kleine ethnische Gruppen. Und darunter ist meine eigene ethnische Gruppe zum Beispiel. Sie wollten, dass die Botschaft, die christliche Botschaft, so schnell verbreitet wird. Und sie haben die Bibel in der großen Sprachen, große ethnische Gruppen übersetzt und die Sprache ganz intensiv gefordert, dass alle lernen, diese Sprache zu sprechen und im Gottesdienst, auch im Dörfern, die keine dieser Sprache erkannte oder aus dieser große ethnische Gruppe kommt. Sie haben ihre eigene. Sie wurden gefordert, diese Sprache zu lernen, weil es die gottesdienstliche Sprache. Ein Beispiel ist Hausa. Wenn ich in meinem Dorf gehe, in Nigeria, keiner ist Hausa von ethnischer Gruppe. Wir sind Zar zum Beispiel, aber Hausa ist unsere regionale Sprache. Und es ist dadurch gefordert, dass wir Hausa lernen und im Gottesdienst, auch in meinem Dorf, dass alle unsere Muttersprache sprechen können, aber wir haben keine Literatur in dieser Sprache. Wir haben keine Bibel, keine Gesangbücher. Alle wurden auf Hausa-Sprache übersetzt. Und wir mussten dann lernen. Wir singen Hausa, das wir auch nicht so gut verstehen. Genau wie Englisch.
Ist halt nicht die Sprache des Herzens.
Nein, es ist nicht die Sprache des Herzens. Und am Ende dann sind viele dieser kleinen Sprachen hilflos und sterben langsam aus, weil sie wurden nicht von den Missionaren gefordert oder die Bibel übersetzt. Und diese großen Sprachen dann haben jetzt bevorzugt. Sie haben Priorität. Und deswegen haben sie jetzt mehr Kulturmacht. Ihre Kultur prägen die ganze Region, was früher nicht so war. Jede kleine ethnische Gruppe hat ihre Kultur ganz stark. Aber durch diese koloniale und Missionsgeschichte, jetzt sind viele kleine Sprachen am Sterben. Und es scheint manchmal ein bisschen zu spät, sich weiterzuentwickeln, wie die anderen Sprachen, das die Missionare besonders betrachtet haben. Das ist eine der Missionsgeschichte, das bis heute geblieben ist.
Nigeria ist ein Vielvölkerstaat und eine nigerianische Identität scheint da ja gar nicht so, was du beschrieben hast, nicht so wichtig zu sein. Mhm. Was meinst du denn, wie gelingt oder misslingt es vielleicht auch, eine gemeinsame nationale Identität zu entwickeln?
Laut meiner Forschung, was ich schon gerade genannt habe, ist die nationale Identität ganz, ganz, ganz am Ende der Hierarchie von Identitäten. Weil viele Leute denken nicht als Nigerianer. Sie sehen das, ihre Identität nicht als Nigerianer. Sie sehen erst als Christ oder Muslime, als ihre ethnische Gruppe und ganz fern auch als regionale Identität. Ich komme aus Nord von Nigeria, aus dem Süd von Nigeria, aber nationale Identität ist unsere große Herausforderung bis heute. Und ich denke, das ist genau der Grund, warum es viele ethnische und religiöse Konflikte gibt, weil diese kleine, ich benutze kleine Identitäten, religiöse, ethnische, regionale Identitäten sind da, aber wir haben keine große, wie heißt übergeordnete.
Kein Dach vielleicht.
Ja, kein Dach, kein großes Identität, unter dessen diese kleinen Identitäten als Vielfalt gesehen werden. Und viele kleine Identitäten sind sehr wichtig und sie gelten zur Bereicherung. Aber wenn es keine Dachidentität, was auf Englisch als Umbrella-Identität genannt wird, unterdessen alle diese Identitäten ihren Platz finden als Vielfalt, dann wird ganz leicht zu Konflikten. Und das ist genau das Problem in Nigeria. Religion ist wichtig, ethnische Identität ist wichtig, aber wir leben in einem Land, aber viele sehen sich nicht als Nigerianer. Es gibt einen akademischen Artikel mit dem Titel Nigeria without Nigerians, also Nigeria ohne Nigerianer.
Der Artikel, auf den sich Dogara Manomi hier bezieht, ist von Oluwasehun Bamidele. Er erschien im März 2015 im International Journal on World Peace.
Und der Autor hat genau dieses Problem beobachtet und auch geschrieben, dass wir haben ein Land, das Nigeria heißt, aber wir haben nicht die Leute, die sich als Nigerianer aussehen. Sie sind nicht stolz auf ihrem Land. Ja, sie sind stolz auf ihre Kultur, aus ihren Religionen, aber aus ihrem Land, aus Nigeria. Es gibt nur ganz wenig. Und mit so einer großen Anzahl von Einwohnern, mehr als 200 Millionen.
Nigeria ist mit rund 230 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Land Afrikas.
Was sollen wir erwarten, wenn viele nicht als Nigerianer sich sehen? Dann es wird zu Konflikten zwischen all diesen anderen Identitäten, weil wir haben keine Dachidentität, keine Umbrella-Identität, das uns zu einer Einheit fühlt und dass alle diese Identitäten als Bereicherung, als Vielfalt gesehen werden. Deswegen, ich versuche in meiner kleinen Kapazität auch etwas beizutragen, um diese nationale Identität zu fördern. Deswegen habe ich eine Stiftung mitgegründet, das heißt Initiative for Victims Educational and Economic Development.
Die Website der Stiftung verlinke ich in den Shownotes.
Wir unterstützen Kinder, vor allem weißen Kinder, die Opfer von Terrorismus und ethno-religiöse Konflikte sind im Nordnigeria. Wir unterstützen sie, indem wir ihre Schulmaterialien, Schulgebühren bezahlen und wir schicken sie zur Schule. Wir sind ein Team von Muslimen und Christen. Wir arbeiten zusammen. Wir glauben, es könnte besser sein. Unsere religiösen Unterschiede sollen als Vielfalt gesehen und nur wenn wir eine Umbrella-Identität fordern. Deswegen haben wir als Ziel, diese nationale Identität zu fordern. Das machen wir und wir unterstützen diese Kinder. Und das ist unser Beitrag für eine bessere Zukunft, weil ich glaube, Nigeria ein sehr reiches Land ist in alle Sinne. Also wir haben viele Leute, die große Errungenschaften geschafft haben. Man denkt von Wole Soyinka, man denkt von Chimamanda Ngozi, man denkt von Bonaboy mit Sports, JJ Okocha.
Wole Soyinka ist ein nigerianischer Schriftsteller, Dramatiker und Menschenrechtsaktivist. 1986 bekam er als erster Afrikaner den Literaturnobelpreis. Chimamanda Ngozi Adichie ist eine bedeutende nigerianische Autorin, die mit ihren Romanen und Essays globale Debatten über Feminismus, Identität und kulturelle Selbstbestimmung prägt. Bonaboy ist ein international sehr erfolgreicher nigerianischer Musiker, der mit seinem einzigartigen Afro-Fusion-Stil traditionelle afrikanische Klänge mit modernen Genres wie Hip-Hop und Reggae verbindet. JJ Okocha ist ein ehemaliger nigerianischer Fußballprofi, der mit seiner außergewöhnlichen Technik und Spielfreude zu den beliebtesten und kreativsten FußballerInnen Afrikas zählt. Er spielte unter anderem für Eintracht Frankfurt und Paris Saint-Germain. Noch mehr Infos und Links zum Weiterlesen und Hören zu den genannten Personen packe ich in die Shownotes.
Und es gibt viele, viele Urlaubsorte in Nigeria, wo man wirklich gut leben, gut Urlaub machen kann. Und es ist ein reiches Land, ein schönes Land. Und wir müssen etwas tun, unsere Herausforderungen zu überwinden. Und wir sind ein krass freundliches Land. Wenn wir unsere Herausforderungen überwinden, werden viele Leute aus Europa, aus aller Welt nach Nigeria kommen. Auch zu leben, nicht nur zum Besuch, zum Urlaub, aber zu leben. Das glaube ich. Ich glaube an eine bessere Zukunft von Nigeria. Und deswegen machen wir alles, was wir machen können, was wir tun können, diese nationale Identität zu fordern, um eine bessere Zukunft für uns als Nigerianer zu haben. Ja.
Dogara, ich danke dir.
Vielen Dank, Tanja. Ich freue mich sehr für die Einladung.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum IMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Dir hat die Folge gefallen und du willst noch mehr über Nigeria erfahren? Dann hör dir doch auch unbedingt Nigeria, mehr als nur negative Schlagzeilen, an. In der Folge von Zeit für Mission spreche ich mit Anna Küster, Auslandsfahrerin der EKD, darüber, wie sie das Land erlebt, warum Geschichten manchmal gefährlich sind und woher nigerianische Frauen ihre Kraft nehmen. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Ach ja, und wenn du magst, erzähl doch auch FreundInnen und Familienangehörigen von diesem Podcast.